uns einfach einen Moment nochmal still werden. Lass uns auf das einfach fokussieren, was Gott einfach heute vorbereitet hat. Und Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dass dein Wort mächtig und kräftig ist. Und dass es nicht leer zu dir zurückkehrt, sondern Herr, dass es ausführt, wozu du es gesandt hast. Vater, du teilst jedem aus, was er braucht. Und ich bitte dich einfach, Herr, jetzt um deine Gnade, wirklich auch dein Wort einfach auszuteilen, zu verkündigen. Herr, und ich bete auch, dass du es bestätigst einfach. Herr, schenk uns einfach jetzt die Gnade, zu hören, zu verstehen und auch dein Wort zu bewahren. Amen. Gar nicht so einfach, wenn man gefragt wird, ob man predigt, wenn man kein Thema schon hat, was man über längere Zeit bewegt. Aber Gott ist gnädig und er gibt dann immer das, wenn er sagt, okay, es dran ist und ich brauche immer ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken, mache ich es oder mache ich es nicht, nehme ich diesen Dienst einfach auch an. Und es haben sich so mehrere Dinge einfach zusammengefügt in der letzten Zeit, dass ich dann auch mal angefragt wurde, ich sage, oh, hier kannst du Seelsorge geben, wieder jemand und wird vom Feind einfach angegriffen. Und dann lese ich halt im Urlaub ein Buch, die vermeidbaren Verluste, wo es um den geistlichen Kampf geht und merke immer so, wie Gott immer wieder auch durch Bücher zu mir spricht. Und bin letztlich zu dem Thema gekommen, geistliches Wachstum und Heiligung. Eigentlich ein sehr umfassendes Thema, wo man ein ganzes Seminar davon einfach machen könnte. Und ich versuche das so in eine Predigt hineinzupacken, wenigstens das Wichtige zusammenzufassen. Und bin dann auf einen Buchauszug von Mark Dever gekommen, kannte ich nicht, ein leitender Pastor der Capitol Hill Baptist Church in Washington. Und ich glaube, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, was ist eine gesunde Gemeinde? Und ich möchte mal so die ersten Gedanken einfach mal vorlesen, die er da drin verfasst hat. Also Wachstum ist nicht optional. Es ist ein zentrales Merkmal einer gesunden Gemeinde, dass ihr das Wachstum der Gemeinde am Herzen liegt. Und zwar Wachstum, wie es die Bibel definiert. Das bedeutet zuerst, dass die einzelnen Mitglieder im Glauben wachsen. Und anschließend folgt das zahlenmäßige Wachstum der Gemeinde. Man scheint heute gelegentlich der Ansicht zu sein, dass jemand sein ganzes Leben lang ein Kleinkind im Glauben bleiben könne. Wachstum wird dabei als reine Option für besonders eifrige Christen angesehen. Dabei wird außer Acht gelassen, dass Wachstum ein grundlegendes Merkmal des Lebens ist und nichts weniger. Wenn ein Baum wächst, wenn ein Baum lebendig ist, dann wächst er. Ist ein Tier lebendig, so wächst es. Zu leben bedeutet zu wachsen. Und zu wachsen bedeutet, an Reife zuzunehmen und voranzuschreiten, zumindest so lange, bis der Tod dem Wachstum ein Ende setzt. Es kann also eine Täuschung sein, wenn Gemeindewachstum anhand von Taufen, Mitgliederzahlen oder Gottesdienstbesuchern bemessen wird. Diese Art von Wachstum bezieht sich allein auf das, was wir sehen und messen können, wird jedoch dem nicht gerecht, was die Bibel als Wachstum beschreibt und wonach Gott verlangt. Woran erkennen wir also, dass ein Christ in der Gnade wächst? Erkennen wir es daran, dass er begeistert wirkt und sich einer religiösen Ausdrucksweise bedient und die Schrift besser kennt? Oder fühlt er sich mehr zu einer Gemeinde hingezogen, hat starke Glaubensüberzeugung, redet? Aber es ist noch kein verbindlicher Beweis, dass ein Christ wächst, sondern es sind lediglich Hinweise. Eines der aussagekräftigsten und zugleich viel zu wenig beachteten Kennzeichen echten geistlichen Wachstums ist die zunehmende Heiligung. Und ich habe jetzt mal ein paar Bibelverse mal so in kurz zusammen herausgesucht, die einfach deutlich machen, dass Glaube auf Wachstum angelegt ist. Vielleicht können wir das erste einfach mal nehmen, Jakobus 2, 20 bis 24. Da sehen wir nämlich schon, dass Glaube nicht einfach nur was Intellektuelles ist, was man vom Verstand her tut, sondern dass es tatsächlich mit unserem Leben zu tun hat. Haben wir das erste? Jakobus 2, 20 bis 24? Genau. Willst du aber kennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Es geht also nicht nur darum, dass wir glauben, dass Gott existiert, sondern dass unser Leben einen Ausdruck dafür hat. Und es hat auch ein Ziel. Und zwar Epheser 4, Vers 15. Was sagt das Wort Gottes noch über Wachstum? Haben wir jetzt noch Vers 15? Genau. Können wir das mal vorher noch mitnehmen? Hier, Epheser. Machen wir es mal ab Vers 11. Da wird mir etwas mehr über die Gemeinde insgesamt gesagt. Genau. Und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das ist das Ziel. Wir sollen also hinwachsen zu Christus. Wir sollen ihm ähnlicher werden. Wir sollen ihm gefallen. Und dieses geistliche Wachstum, es ist unabhängig von unserem irdischen Alter. Und es gibt da allerdings Phasen im Glaubenswachstum. Und die erste Phase, wie bei jedem Kind auch, beginnt natürlich mit der Geburt. Ihr kennt die Geschichte, wo Nikodemus zu Jesus kommt und einfach nachfragt, wie kommt man ins Reich Gottes? Und Jesus sagt, ja, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und ein Vers weiter sagt dir, es sei, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Geistliches Wachstum beginnt also auch mit einer übernatürlichen Geburt. Das geschieht durch den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, niemand kann Jesus den Herrn nennen ohne den Heiligen Geist. Und dieses Wachstum, so wie bei Kindern auch, die fangen klein an, erstmal sind es Babys und bedürfen der Muttermilch und müssen versorgt werden und irgendwann fangen die Kinder an zu laufen. Und wenn man mehrere Kinder hat, dann weiß man, okay, die Phase wiederholt sich und man wird dann irgendwo ein bisschen entspannter. Und wenn die Kinder dann so in Kindergartenalter kommen, Schulalter, dann kommen sie ins Teenageralter. Also es gibt nochmal so Phasen im Leben, die sich wiederholen und die wiederholen sich auch bei uns, die wir glauben. Jeder durchläuft dieselben Phasen, nur zu unterschiedlichen Zeitabschnitten. Ja, der eine ist in der Phase und der andere steckt noch da und der eine ist schon wieder ein Stückchen weiter. Und das macht eigentlich dieses Leben auch in der Gemeinde aus. Ganz am Anfang, als ich in die Gemeinde kam, hatte ich mein Bild und bin daran erinnert worden. Ich habe eine Mauer gesehen, wo so Steine aufeinander, und diese Steine hatten alle Augen und die leuchteten, also wie man so Augen zwinkert, ja. Und das war ein Bild für die Gemeinde. Es ist eine lebendige Gemeinde, die Gott hier zusammenbaut, Stein auf Stein, und zusammenfügt zu einem Bauwerk. Und ich möchte mit euch diese Phasen, diese geistlichen Wachstumsphasen, einmal genauer anschauen. Und zwar sind die wunderschön aufgelistet in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 17. Genau. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Hier sind zweimal die Dinge aufgeführt. Johannes schreibt zweimal Kinder. Zweimal geht es um junge Männer und zweimal um Väter. Und immer wenn etwas wiederholt wird in der Bibel, dann ist es immer dieses Zeichen, Achtung, genau hinhören, nochmal in Erinnerung holen. Und ich möchte mit euch so diese Phasen durchgehen, und diese erste Phase geht einfach ganz allgemein um Kinder. Kinder, eure Sünden sind euch vergeben. Und das zweite Merkmal ist den Vater kennen. Und den Vater kennen heißt, Jesus zu kennen. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also müssen wir uns Jesus anschauen. Dann sehen wir, wie der Vater ist. Und Jesus hat noch was sehr Wichtiges gesagt. Und zwar, wenn ich weggehe, kommt der Heilige Geist. Und er, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Wird sehr deutlich gesagt, was Jesus hier meint. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was ist Sünde? Was ist Sünde? Und ich habe dann mal gegoogelt und wollte wissen, vom Hebräischen her, was heißt denn das? Was bedeutet das? Man kann das immer so irgendwie umschreiben, man kann so Synonyme nehmen. Bin auch auf der Arbeit mal im Gespräch und dann stellt man so fest, ja, was ist Sünde? Da hat jeder so eine komische Vorstellung oder eine eigenartige Vorstellung. Man kennt vielleicht so eine Worte wie, oh, heute habe ich gesündigt, und meint damit, oh, ich habe zu viel gegessen, war zu viel Korte, zu viel Eis. Oder es gibt auch so dieses Wort Modesünden, also wenn sich jemand ein bisschen schräg kleidet, aber das ist hiermit überhaupt nicht gemeint. Aber so hat man halt dieses Wort Sünde im allgemeinen Sprachgebrauch für sich irgendwie definiert. Und ich nenne euch mal diese drei verschiedenen Worte, ob ich es richtig ausspreche, weiß ich jetzt nicht, aber vom Hebräischen her heißt das eine Wort Avon und bedeutet, oder ist die Bedeutung von verdrehen, krumm machen. Und im Zusammenhang Gottes Gebote verdrehen. Das zweite ist Pascha. Und es ist Zusammenhang mit, ein Mensch stellt sich bewusst gegen Gott und seine Gebote. Und die dritte Bedeutung ist Shata. Das kommt 600 Mal in der Bibel vor. Wörtlich heißt es Verfehlen einer Zielmarkierung. Wie wir nun mit Sünde umgehen, hat sehr damit zu tun, welches Gottesbild wir haben. Das beeinflusst unglaublich, wie wir mit Sünde umgehen. Habe ich zum Beispiel einfach nur dieses Bild, Jesus liebt mich. Jesus liebt mich, alles gut, wunderbar, kann mir nichts passieren. Jesus liebt mich, er ist für mich gestorben. Aber Jesus kam als Retter und Heiland, aber nicht nur. Wenn wir also Jesus nur verkündigen, dass er Liebe ist, dann ist letztlich dieses Evangelium vom Reich Gottes absolut unvollkommen und sehr einseitig. Und möchtet ihr noch mal anschauen, die, wie soll ich sie bezeichnen? Vielleicht nenne ich es einfach mal Gründe, warum Jesus tatsächlich gekommen ist und wie er gekommen ist. Als erstes, klar, Jesus kam als Retter und als Heiland. Das ist das Grundlegende, das, worauf sich überhaupt unser Glaube einfach auch gründet. Und als Maria schwanger war mit Jesus, hat Josef den Auftrag bekommen. Er wollte ja Maria eigentlich heimlich verlassen. Und dann sagt aber Gott zu ihm, ein Engel sagt zu ihm, du, das ist in Ordnung, das, was Maria in sich trägt, das ist vom Heiligen Geist. Und dann heißt es in Matthäus, sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Josef wusste, Jesus kommt als Retter. Ganz klar und deutlich definiert. Er ist den Propheten schon angekündigt worden, aber dann, als es schon praktisch da unterwegs war, wurde es ganz explizit nochmal benannt. Und dann Johannes 3, Vers 17 heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ein sehr bekanntes Beispiel von Errettung haben wir zum Beispiel bei Zachäus. Zachäus hört von Jesus, will ihn unbedingt mal sehen, versteckt sich in so einem Maulbeerbaum, eigentlich um nicht gesehen zu werden, aber Jesus wusste vom Vater, heute ist diese Person der Mensch, der ich heute begegnen muss. Und Jesus kehrt bei Zachäus ein und dann gibt es natürlich Menschen, die regen sich drüber auf, warum kommt er gerade zu Zachäus? Und Jesus sagt aber, der Menschensohn ist gekommen heute, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist ein Grund, warum Jesus gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und Zachäus ist ein Beispiel für Buße. Er begegnet Jesus, eine tiefgreifende Herzensveränderung geschieht. Der sagt, hey, wem ich betrogen habe, der kriegt es zurück. Und wen ich übers Ohr gehauen habe, kriegt auch was. Eigentlich, wenn man das zusammenrechnet, würde man sagen, also Zachäus, wenn du genau das machst, dann hast du ja am Ende ja noch weniger, als du eigentlich hattest. Du hast ja gar nicht so viel zum Austeilen. Also wenn man das wirklich mal so macht, ne, mal ausrechnet. Aber das ist etwas, weil er Jesus begegnet ist. Passierte etwas in seinem Herzen. Es passierte eine grundlegende Veränderung. Und genau diese Begegnung, die brauchen wir immer wieder mit Jesus. Petrus und Johannes, zwei Jünger, die sehr nah mit Jesus unterwegs waren, die auf dem Berg der Verklärung mit waren, haben zwei Briefe mitgeschrieben. Und da steht sehr, sehr viel drin. Gerade Johannes, wo es um Sündenvergebung geht. Wo er auch sagt, Kinder, ich schreibe euch, dass ihr nicht sündigt. Sündigt nicht! Man denkt, na, wie geht das? Geht das irgendwie? Als Jesus am Kreuz starb, hat er der Sünde die Macht genommen. Es ist eine Macht, die dahinter steht. Und letztlich liegt es an uns, ob wir dieser Macht Raum geben in unserem Leben oder ob wir dem widerstehen. Als Gott mich von Minderwertigkeit freigemacht hat, musste ich mich immer wieder entscheiden, in dieser Freiheit zu leben. Es ist nicht automatisch einmal, okay, Jesus hat es gemacht, alles prima und schick, sondern der Feind wird immer wieder kommen, uns Dinge immer wieder anbieten und wir müssen entscheiden, gehorchen wir dem oder widerstehen wir dem und sagen, Gott, du hast gesagt. Es wird immer wieder entscheidend sein, ob wir das Wort Gottes kennen und entsprechend auch die Entscheidung treffen. Und Johannes schreibt in dem Brief an die Gemeinde, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Kapitel 2, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Heute ist es entspannt. Gott fordert uns heraus, mit Sünde nicht so lapidar umzugehen, sondern sie wirklich auszuräumen. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, was Jesus getan hat. Und lassen dieses in uns wirksam sein. Sein Blut reinigt von aller Ungerechtigkeit. Sein Blut reinigt. Und auch immer wieder zu beten, Herr Jesus, reinige mein Herz von aller Ungerechtigkeit. Dinge, die ich nicht verstehe, Dinge, wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe, wo ich dein Wort nicht verstanden, wo ich vielleicht auch nicht standhaft war. Wir sagen, Jesus, reinige mein Herz, füll du es. Und Gott gibt uns einfach Gnade. Und ein Vers ist auch noch, den Johannes hier schreibt, daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Es ist ein Aspekt ja mit gewesen, wenn es hier heißt im Johannes, nicht nur euch sind die Sünden vergeben, sondern ihr kennt den Vater. Und jetzt schreibt Johannes, wir merken daran, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Hängt natürlich damit zusammen, ja, seine Gebote, da muss ich mein Denken verändern. Paulus schreibt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Wir brauchen also das Wort Gottes. Wir brauchen es, dieses Wissen, Gott, was ist dein Wille, was hast du gesagt, damit wir ein Leben nach den Maßstäben Gottes führen können. Und hier ist ein zweiter Aspekt. Jesus kam als Retter, aber er kam auch als König. Wir singen oft, Jesus, du bist König. Aber was heißt denn das tatsächlich? Jesus wurde nicht erkannt, als er auf diese Erde kam, dass er ein König war. Und doch war er es von Anfang an. Er wurde geboren in einem Stall. Die drei Weisen haben ihm einen Palast gesucht. Er kam Geschenke wie ein König, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, das lesen wir in Matthäus 21, das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagte der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel auf dem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Siehe, dein König kommt zu dir. Mein prophetisches Wort, dass Jesus auf dem Eselsfüllen einritt, ich weiß nicht, wie viele sich an dieses prophetische Wort erinnert haben und wussten, das ist der König. Ja, man breitete vor ihm seine Gewänder aus, man legte Palmenzweige, er wurde begrüßt wie ein König. Und dann, als Jesus gefangen genommen war und verurteilt und hin und her geschickt, von Pontius zu Pilatus, sagt man mal so eigentlich, zwischen Herodes und Pilatus. Und dann steht Jesus vor dem Statthalter Pilatus und der fragt ihn, bist du der Judenkönig? Und Jesus sagt, du sagst es. Du sagst es. Die hohen Priester hatten sich allerdings damals entschieden und gesagt, wir haben keinen König, wir haben nur den Kaiser. Sie haben Jesus nicht erkannt als König und er war doch ein König. Es ist ungefähr, weiß nicht, 5, 6 Jahre her, da hatte ich eine Vision während eines Lobpreises, einer Lobpreiszeit. Und zwar sah ich so, wie Jesus so sagte, so komm, ne, ihm zu folgen. Machen wir mal, weiß nicht, kennt ihr das vielleicht auch mit den Kindern? Ich sage, na, komm, so. Und dann an die Hand zu gehen. Wir nehmen die Kinder an die Hand und gehen mit ihnen so den Weg. Und ich sah vor mir nur einen dunklen Wald. Wusste nicht, geht der Weg nach rechts, nach links, keine Ahnung, es war einfach dunkel. Und ich habe mich darauf eingelassen, Jesus zu folgen. Und dann führte mich Jesus auf so eine Anhöhe und wir guckten ins Tal runter. Jesus stand neben mir und ich guckte in das Tal und sah, wie eine ganze Stadt leuchtete. Es waren also nicht bloß ein bisschen Licht in den Fenstern, sondern diese ganze Stadt leuchtete und rundherum war es stockdunkel. Und ich dachte, boah, und war völlig überrascht von dem, was ich gesehen habe. Und einige Zeit später, ich hatte eine Bestellung irgendwas gemacht und was gesucht. Und wie das dann halt manchmal so ist, kriegt man manchmal so einen kleinen Link so angezeigt und sah ein Buch, die Verfassung des Königreichs. Und dieses Bild hier hat mich total angezogen. Ich dachte, boah, das sieht ja aus wie die leuchtende Stadt in der Vision. Und ich konnte nicht in das Buch reinlesen. Manchmal kann man so ein Leseproma, ich konnte es nicht. Und habe dieses Buch einfach bestellt. Und gedacht, okay, mal gucken, was es halt ist. Und dieses Buch ist, nennt sich Die Verfassung des Königreichs, zusammengestellt von Wolfgang Simson. Es ist kein Buch, was er geschrieben hat, sondern er hat einfach die Aussprüche, die Jesus getan hat, als König, zusammengefasst in diesem Buch. Und ich habe dann angefangen, meine Bibel, es war dann in Urlaubszeit, weil ich dachte, okay, habe das gelesen und habe alle diese Aussprüche markiert und habe dann immer hintergeschrieben, Paragraph 1, Paragraph 2 und so weiter. Und immer, wenn ich jetzt die Bibel aufschlage, lese ich dieses Wort ganz anders, sondern ich lese wirklich, da spricht der König. Und das, was Jesus sagt, ist nicht eine Option, ob wir das machen oder nicht, sondern wenn der König spricht, dann ist es ein Autoritätswort. Und das Erste, was Jesus sagte, war, als Johannes der Täufer gefangen gesetzt war, heißt es denn, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist das Erste, was Jesus sagt, der erste Ausspruch, den er tätigt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und Himmelreich wird in manchen Bibelübersetzungen manchmal so die Fußnote auch als Königsherrschaft übersetzt. Ich habe versucht mal rauszufinden, jedes Bibelwort wird entweder mit Himmelreich oder mit Reich Gottes wiedergegeben, aber es bedeutet eigentlich Königsherrschaft. Das heißt also, tut Buße, denn die Königsherrschaft ist nahe herbeigekommen. Sehr bekannt ist die Bergpredigt. Und Jesus sagt dann immer, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und dann wird das Gesetz aus Mose zitiert und dann kommt hinzu, ich aber sage euch. Wenn man es in diesem Aspekt mal liest, denkt man, ja, Jesus, du machst es ja noch ein bisschen schlimmer, als es eigentlich schon mal, du packst ja da noch was drauf. Aber wenn man wirklich genau das beachtet unter diesem Jesus, du kommst als König, und dieses Wort hat Gültigkeit. Und er spricht, ich habe mal so die Überschriften einfach genommen, vom Töten, vom Ehebrechen, vom Schwören, vom Vergelten, von der Feindesliebe. Zu allen Themen hat Jesus etwas gesagt. Und genauso ist es in diesem Buch zusammengefasst, über Innenpolitik, Außenpolitik, über Versorgung, über so sind diese Dinge zusammengefasst. Und wir müssen einfach, denke ich, dieses Evangelium wieder unter diesem Aspekt lesen. Jesus, du kamst als König und du hast gesprochen und das gilt für uns auch heute. Wenn Menschen von Jesus hören, so was Jesus gemacht hat, Kranke geheilt, alles wunderbar und schön, wird Jesus total akzeptiert. Wenn man sagt, Jesus liebt dich, alles fantastisch. Aber wehe dem, wo Jesus als König verkündigt wird, wo das Kreuz im Mittelpunkt steht, da steht eine ganze finstere Welt auf. Weil es geht um Herrschaft. Und am Ende, als Jesus, bevor er weggegangen ist und zu den Jüngern gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat alle Gewalt. Er hat alle Gewalt. Und es gibt nur entweder wir leben im Licht oder wir leben in der Finsternis. Es gibt keins dazwischen. Es gibt keine Option. Ich sage, naja, also die Sündenvergebung hätte ich schon ganz gerne und Heilung auch und was auch immer an Geschenke. Aber Jesus, dass du über mir herrschst, Wir haben die Wahl, entweder oder. Es gibt keinen dazwischen. Und wenn Jesus uns auffordert, hinzugehen und zu Jüngern zu machen, alle Völker, sie zu taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sagt er auch dazu, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es gehört mit dazu. Es gehört mit dazu, dass wir das lehren. Und wenn jetzt City of Light demnächst sein wird, dann geht es nicht nur darum, dass wir die Menschen ins Reich Gottes reinziehen, sondern dass wir sie lehren, was heißt es, unter dem König Jesu zu leben. Ja. Und Jakobus hat zum Beispiel einfach auch das so zusammengefasst. Es ist nicht einfach irgendein Wort oder das alte Gesetz, sondern wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Er hat das, was Jesus gesagt, auch explizit genannt, das könnt ihr nachlesen in Jakobus 2, Vers 8, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift. Und genau um dieses eine geht es ja auch, wenn ein Schriftgelehrter, der Jesus eben versucht hat, da gibt es immer so Diskussionen zwischen den Schriftgelehrten und Pharisäern und Sadduzäern, und dann kommt einmal ein Schriftgelehrter zu Jesus und fragt ihn, eigentlich versucht er ihn, na mal gucken Jesus, was sagst du denn jetzt? Da heißt es, wird Jesus nämlich gefragt, was ist das höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und Jesus selbst sagt von sich, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Es geht also nicht darum, dass das, was Gott in seinem Gesetz aufgeschrieben hat, dass wir es für null und nichtig erklären und jeder schreibt sein eigenes Gesetz. Aber es geht auch nicht primär darum, dass wir jetzt Gesetze erfüllen und in eine Gesetzeswerke wieder hineinkommen. Denn kein Mensch wird durch das Erfüllen des Gesetzes vor Gott gerechtfertigt, sondern es ist allein der Glaube an das vollbrachte Werk am Kreuz. Aber wie drückt sich denn nur Glaube aus? Jakobus schreibt, du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Glaube ohne Werke ist nutzlos. Also allein zu glauben, dass Gott existiert, dass das, was er gesagt und getan hat, alles Wahrheit ist. Aber unser Leben richtet sich nicht nach dem aus, dann ist unser Glaube null und nichtig. Am Anfang der Apostelgeschichte gibt es eine ganz, ich muss sagen, schon eine ganz krasse Begebenheit. Die erste Gemeinde hat alles verkauft, was sie hatte, Grundstücke, Häuser etc. und hat es zu den Füßen der Apostel niedergelegt und so auch Hananias und Sapphira. Wir kennen die Geschichte, dass die beiden tot umgefallen sind. Warum? Weil sie gelogen haben. Man denkt einfach, weil sie gelogen haben. Und das Krasse ist, dass Petrus den Hananias fragt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Ja, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und eine weitere Frage, warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und ihm Raum zu geben heißt, ich höre auf das, was er mir einflüstert und ich folge dem. Und dem sollen wir widerstehen. Man denkt mal, ja, war so eine kleine Notlüge passiert heute hier und da auch. Man fällt nicht gleich tot um, finde ich eine große Gnade. Aber warum passiert es am Anfang der Gemeinde, als die Gemeinde zusammenkam? Da heißt es nämlich, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde. Und diese Furcht ist darin gegründet, Gott ist König und was er sagt, gilt. Und nicht umsonst hat Jesus gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und wer mich liebt. Letztlich ist unser Leben mit dem Wort Gottes, mit seiner Gesetzgebung einfach der Ausdruck, dass wir Jesus lieben, dass wir unseren König lieben. Und ich persönlich glaube, dass Vollmacht und Autorität auch in direktem Zusammenhang stehen mit Heiligkeit und mit Reinheit. Und diese kleine Lüge war einfach eine Unreinheit, wenn man sie hätte in der Gemeinde zugelassen. Und Gott hat so klar das definiert, er sagt, hey, stopp. Wir wissen, dass die Gemeinde gewachsen ist, zahlmäßig gewachsen ist. Es war eine Furcht Gottes da. Man ist nicht mehr labidar mit dem umgegangen, gesagt, wow, das, was Jesus gesagt hat, das gilt. Jesus wurde immer sehr angeschaut und gesagt, boah, Jesus, mit Vollmacht predigst du? Und selbst die Jünger haben es denn kennengelernt, gesagt, boah, unreine Geister, sie sind uns selbst untertan. Und sie haben gespürt, diese Kraft, diese Autorität, die Jesus hat, in der er an sie weitergegeben hat. Jesus predigte mit Vollmacht und böse und unreine Geister, sie mussten einfach gehen. Warum? Weil Jesus Repräsentant des Königreiches bereits war. Er hat es nicht erst danach bekommen. Er kam als König, aber er hat sich unter den Vater geordnet. Er hat das, die Königsherrschaft, Gottes König, hat sich unter diese Herrschaft untergeordnet. Und darum heißt es im 1. Petrus, das würde ich jetzt ganz gerne mal wieder für alle zum Lesen haben, hat bei mir die Überschrift Geheiligtes Leben, und zwar Petrus 1, Vers 14 bis 19. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen Wandel, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, eines makellosen und unbefleckten Lammes. Führt euer Leben in der Gottesfurcht als gehorsame Kinder. Und das heißt, weil Jesus gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Weil Jesus gehorsam war. Darum ist er erhöht worden. Jesus hat sich dem Willen des Vaters komplett untergeordnet. Und wenn wir das mal so einfach anschauen, eigentlich ist es für uns eine totale Entspannung zu wissen, Gott, du bist König. Du weißt, was gestern war, du weißt, was morgen ist. Ich muss nicht alles wissen, was morgen ist. Aber wenn ich unter seiner Herrschaft laufe, weiß ich, Gott, du regierst. Du wirkst über Bitten und Verstehen in Situationen hinein und veränderst Dinge. Manchmal da steht Gott, wie, keine Ahnung, aber Gott tut es. Und ein dritter Aspekt, warum Jesus gekommen ist und vor allem wiederkommen wird, dürfen wir nicht vergessen. Jesus hat alle Voraussetzungen geschaffen, damit wir ein Leben ohne Sünde führen können. Wir können es, weil er uns die Gnade gibt, weil er die Macht der Sünde genommen hat. Ja, wenn wir Dinge falsch machen, das ist eine sündige Handlung. Aber die Sünde selber hat Jesus getilgt. Und wir hatten jetzt diesen einen Vers, wo es schon mit auch drin steht, Gott wird einen jeden richten nach seinem Werk. Jesus hätte ja, oder Gott hätte ja eigentlich den Teufel gleich mal wegsperren können. Warum ist er immer noch auf der Erde? Wäre das für uns vielleicht viel einfacher. Aber weil Gott gerecht ist, hat doch ein Gericht stattgefunden. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, kann man nachlesen, ich glaube im Sacharja steht das, wo der Teufel Jesus anklagt, Jesus mit dem beschmutzten Kleid vor dem Thron steht und man sagt, zieht es ihm aus. Jesus ist in das Totenreich hineingegangen, weil er aber ohne Sünde war. Der Teufel hat ihn angeklagt, weil die ganze Schuld auf Jesus lag. Aber weil Jesus unschuldig war, musste der Teufel Jesus wieder freigeben und Jesus ist auferstanden. Das ist Gericht, was stattgefunden hat. Und weil Gott gerecht ist, wird er richten, nämlich nachdem leben wir unter der Herrschaft von Jesus, sind wir gekleidet, unsere Kleider reingewaschen, sind wir gekleidet mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, oder nicht? Jeder wird gerichtet nach seinen Werken. Es gehört also zu, glaube ich dem, was Gott gesagt hat, glaube ich dem König und lebe danach, lebe unter der Furcht Gottes, lebe ich unter seiner Herrschaft oder nicht? Das apostolische Glaubensbekenntnis, was in Kirchen auch sonntags aufgesprochen wird, wird immer gesagt, und er wird wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich wollte eigentlich noch die Bibelstelle raussuchen, hatte ich jetzt aber nicht gefunden. Aber Jesus wird wiederkommen, auch als Richter. In Offenbarung wird er als Richter beschrieben, mit dem zweischneidigen Schwert und mit den feurigen Augen. Und dann Johannes fällt wie tot erstmal nieder, weil Jesus absolut heilig ist. Ja? Also es gehört mit dazu, wenn wir das Reich Gottes verkündigen, die Königsherrschaft, nicht nur zu sagen, Jesus ist für mich als Retter gestorben, meine Sünden sind vergeben, ist absolut wichtig, grundlegend, aber dann bleiben wir in der Vergangenheit stecken. Wenn wir Jesus nur als Retter und als Heiland sehen. Und das ist das, was mit unseren Kirchen, mit Gemeinden einfach passiert ist. Wir bleiben in dem Leben, wir leben, okay, Jesus ist mir vergeben, alles gut. Aber es geschieht kein Wachstum. Wachstum heißt, ich gehe vorwärts, es breitet sich aus, es erweitert sich auch in meinem Leben. Mein Bereich, in dem ich herrsche, Gott erweitert meinen Horizont. Es fängt in meinem persönlichen Leben an, in der Familie, in der Ehe, auf meinem Arbeitsfeld, überall da, wo ich bin. Das Reich Gottes soll sich ausbreiten. Das heißt, ich verändere Atmosphäre, da, wo ich bin. Also wir brauchen diese Zukunftsperspektive, dass Jesus wiederkommt, und wir uns dementsprechend vorbereiten, also als Gläubig auch in dieser Erwartung zu leben, Jesus kommt wieder. Kommen wir zur zweiten Phase. Ich habe sie Trainingsphase oder Ausbildung genannt. Und da werden junge Männer und Jünglinge genannt. Und das ist so eine Übergangsphase, nicht mehr Kind, noch nicht erwachsen. Übergang von unmündig zu mündig. Das ist so ein Zwischending immer noch. Und das wird ganz oft überlesen oder gar nicht als so für, weiß ich nicht, von relevant bedacht. Möchte ich aber tatsächlich hervorheben, weil es ein sehr, sehr wesentlicher Aspekt ist. Und zwar heißt es dann nämlich, denn ihr habt den Bösen überwunden. Vielleicht könnt ihr den Vers nochmal ranmachen. Das war 1. Johannes 2. Ein Vers, muss ich mal nachgucken hier. Denn ihr habt den Bösen überwunden und denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und dann noch einmal, ihr habt den Bösen überwunden. Dass wir das nochmal vor Augen haben. Denn diese Phase beschreibt, wir haben es hier mit Widerständen zu tun, wir haben es hier mit Kampf zu tun. Und das bleibt uns nicht erspart. Es bleibt uns nicht erspart. Der Teufel wird uns immer wieder Dinge anbringen. Und wenn es einfach unser eigenes Denken ist, wenn es Minderwertigkeitsdenken ist, also Minderwertigkeit ist eigentlich so mein Hauptkampfthema. Nicht immer, wenn andere, naja, was denken über mich? Okay, ich bin nicht so wichtig. Hab wieder versagt und man kommt unter Verdammnis. Und der Teufel kommt uns immer wieder und bringt uns immer wieder Dinge an. Wir müssen dem widerstehen. Interessant ist, gleich am Anfang der Bibel spricht der Herr zu Kain. Ihr kennt die Geschichte, dass sauer oder wie auch immer so in Konkurrenz mit Abel war. Und dann spricht der Herr, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und sie hat nach dir verlangen, du aber herrsche über sie. Das hat Gott schon ganz am Anfang zu Kain gesagt. Und dasselbe, das schreibt auch Paulus im Römerbrief, Römer 6, Vers 12. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, leistet seinen Gebieten keinen Gehorsam. Es geht um Herrschaft. Wenn wir unter Gottes Herrschaft stehen, haben wir Autorität, auch über Sünde zu herrschen und ihnen keinen Raum in unserem Leben zu geben. Mit der Neugeburt hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Ich bin von Neuem geboren, ich stehe unter Gottes Herrschaft und habe Autorität, auch dem Teufel zu sagen, raus hier, raus aus meiner Familie, raus aus meinem Leben, raus aus meiner Wohnung, wenn wir es unter Gottes Herrschaft stellen. Wir haben Autorität. Ja, wir sind versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Und wenn wir im Kampf stehen, dann müssen wir Gottes Wort kennen. Wir kennen alle die Geschichte, wo Jesus vom Teufel in der Wüste versucht wurde. Und Jesus kannte den Vater, er kannte das Wort. Und der Teufel kennt auch das Wort. Und denk mal, welches Wort wende ich dann an? Wir müssen das Wort Gottes kennen und zum Heiligen Geist leiten lassen. Welches Wort ist in dem Moment von Relevanz, wenn wir dem Feind widerstehen? Und es gab einen Moment, kam von der Arbeit nach Hause und plötzlich war so dieser Gedanke, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Ich dachte, wieso wie ein brüllender Löwe? Jesus ist doch der Löwe von Juda. Und dann kam die Antwort, täuschend ähnlich. Der Teufel wird immer wieder Gottes Wort nehmen und es ein kleines bisschen umdrehen. Und wenn wir uns erinnern, wie der anfängt, was die Bedeutung von Sünde ist, ist dieses Wort verdrehen, das Gesetz verdrehen. Es sieht so aus, als wäre es Wahrheit. Es ist täuschend ähnlich. Also Jesus zu kennen, heißt die Wahrheit zu kennen, wer er ist. Aber es gibt ein sehr tröstliches Wort und das habe ich bei dieser ganzen Vorbereitung ist mir entgegengesprungen. Ich dachte, oh klasse, 2. Petrus 2, Vers 9. Können wir das mal anwerfen, damit ihr das lest? Das ist ein Wort. Das müssen wir einfach wissen. Dass wir nicht jetzt Angst haben, ach du Schreck, jetzt kommt der Teufel wieder. Keine Ahnung, ob ich das bestehe oder nicht. Hast du das? 2. Petrus 2, Vers 9. Da. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, um bestraft zu werden. Heißt bei mir, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Leute, das ist eine große Entspannung. Wenn wir in Versuchung sind und wenn wir mit Zweifeln zu kämpfen haben, wir haben jemand an unserer Seite, den Heiligen Geist, wir haben Jesus an unserer Seite und der bringt uns auch durch. Und selbst wenn wir hinfallen, der Gerechte fällt siebenmal und der steht wieder auf. Jakobus hat geschrieben, finden wir im Kapitel 4, Vers 7, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also sich Gott unterzuordnen, seinem Wort unterzuordnen, der Teufel flieht, weil er weiß, Gott ist König. Er kennt die Herrschaft. Als Jesus kam und die Dämonen, was willst du von uns? Die wussten genau um diese Herrschaft, die Jesus hatte. Sie wussten bereits darum. Und darum heißt es, wir an der Demut festhalten, denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Rebri hat mal gesagt, Demut ist nicht, sich klein zu machen, sondern Gott groß zu machen. Gott groß zu machen. Ja? Stolz war der Grund für Satans Fall, einfach eine Überheblichkeit. Und für uns wäre die Falle, uns auf eigenes Können, auf eigene Fähigkeiten zu verlassen, nämlich in Unabhängigkeit von Gott zu leben. Gibt ein Beispiel, und das möchte ich einfach noch mit erwähnen, wenn es um den Kampf geht, dass wir also nicht jetzt hier anfangen, okay, der Name Jesu hat Kraft und wir sprechen das jetzt aus und Autorität. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von den Söhnen des Kephas, die dann auch versucht haben, Dämonen auszutreiben. Und die Dämonen haben gesagt, also Jesus kennen wir und Paulus kennen wir, aber wer seid ihr? den Namen Jesu einfach nur zu gebrauchen, um dem Teufel jetzt hier eins, ne? Wir müssen wissen, wer wir in Jesus sind, wem wir gehören. Dann haben wir die Autorität, weil sie nur in Jesus ist. Also der Schlüssel für ein siegreiches Leben ist, sich Gottes Herrschaft unterzuordnen. Und ein letztes, das erwähne ich nur ganz kurz, das wäre die Phase 3, nämlich die Mündigkeit. Und da heißt es, ich schreibe euch Väter, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Der von Anfang an ist. Und wir kommen wieder zu dem Wort aus dem Epheser 4, was wir gelesen haben am Anfang. Wir sollen wachsen zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sind. Das ist das, was Gott will. Wir fangen an, wir gehen durch Phasen hindurch. Wir haben Widerstände, wo wir dem Feind widerstehen müssen. Und ich möchte einfach mit euch zusammen einfach dieses abschließen, dass wir es mitlesen, und zwar das hohepriesterliche Gebet. Und das steht in Johannes 17. Bitte das mal bitte anwerfen und dass wir uns das so vor Augen haben, weil Jesus tritt für uns ein. Er hat nicht gebetet, oh Vater, nimm sie raus aus dieser Welt, sondern er hat für uns gebetet. Und da sagt Jesus, ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen war in der Welt, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich aber bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie alle eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, aber ich erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen.